Was eine Psychologin ist und welche Arbeit sie macht, das können sich die meisten unter Ihnen sicherlich vorstellen. Doch was eine philosophische Lebensberaterin macht, das weiß wohl kaum einer. Dietlinde Schmalfuß Plicht aus Erfurt ist eine solche philosophische Beraterin, übrigens die einzige in Thüringen. Sie hilft ihren Gästen dabei, in einer komplexen Welt mehr Übersicht zu bekommen und über die scheinbaren Banalitäten des Alltags zu philosophieren. Außerdem beschäftigt sie sich regelmäßig mit den Themen Tod und Sterben. Wie genau ihre Arbeit aussieht und was das Spannende am Philosophieren mit Kindern ist, darüber hat meine Kollegin Stefanie Frank mit der philosophischen Lebensberaterin Dietlinde Schmalfuß Plicht gesprochen.
Für den Einstieg einfach mal, können Sie vielleicht erzählen, was eine Philosophin eigentlich macht?
Also da muss man unterscheiden, Philosophin oder philosophische Praktikerin. Mhm. Ich habe zwar Philosophie studiert und ich arbeite mithilfe der Philosophie, aber wenn ich Philosophin wäre, würde ich Bücher schreiben und über Themen Theorien entwickeln, eigene philosophische Theorien. Ich bin philosophische Praktikerin, das heißt mithilfe der Philosophie versuche ich im Leben praktische Hilfe zu leisten.
Was ist denn dann genau philosophische Praxis und wie funktioniert sie? Was genau ist Ihre Aufgabe und Ihr Anliegen?
Ja, mein Anliegen ist, Leuten, die keinen, sagen wir mal, akademischen Zugang zur Philosophie haben, trotzdem zu ermöglichen, zu philosophieren. Natürlich spielen da auch philosophische Theorien aus der Philosophiegeschichte und auch aus der modernen Philosophie eine Rolle. Gerade wenn ich philosophische Salons anbiete, habe ich meistens ein Thema oder einen Philosophen als Ausgang für ein freies Gespräch über dieses Thema. Das heißt also, so wie es Sokrates gemacht hat, mein Anliegen ist, mit Leuten zu philosophieren und nicht über Philosophie zu reden. Das ist ein Unterschied.
Sie haben ja gerade schon den philosophischen Salon angesprochen. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
Das ist ein offener Gesprächskreis. Ich biete zweimal im Monat einen Abend an zu ganz verschiedenen Themen. Die Themen suche ich mir einerseits selber, andererseits kommen die aber inzwischen auch schon aus der Gruppe. Diese Gruppe ist offen, das sind nie dieselben Leute, die da kommen. Es ist ein fester Stamm, aus dem heraus sich die Gruppe immer wieder neu formt und immer wieder kommen auch von außen Leute dazu. Das sind lebenspraktische Themen. Das nächste Mal sprechen wir über den Augenblick. Der Augenblick, der jeden irgendwann einmal beschäftigt. Ich suche mir dazu ein philosophisches Grundthema von verschiedenen Philosophen, vielleicht kurze Texte, versuche die schon gedanklich zu verbinden und gebe das dann in die Runde als Diskussionsbasis. Wie das dann sich gestaltet in der Diskussion, kann ich niemals vorhersagen.
Das heißt, die Gespräche sind dann auch immer ergebnisoffen?
Ja, die Leute gehen auch ohne ein Ergebnis, ein konkretes Ergebnis nach Hause, allerdings immer mit einem Gewinn.
Wenn es so um Lebensberatung geht, da denken die meisten ja wahrscheinlich so an Psychologie und den Psychologen. Aber Ihre Arbeit unterscheidet sich ja doch grundlegend. Können Sie das vielleicht mal kurz skizzieren?
Die Einzelberatung ist gar keine Therapie. Es gibt auch hier keinen speziellen Endpunkt, also irgendein Ziel, was man erreichen möchte. Es kommen Leute, die einfach wahrscheinlich im Gedankenkarussell feststecken. Und das hat jeder mal an verschiedenen Punkten, wo man alleine nicht mehr weiter denken kann. Ich kann jetzt Beispiele nennen. Ich habe Gäste hier gehabt, die zum Beispiel eine Veränderung gesucht haben, aber nicht wussten, woher das überhaupt kommt, diese Wahnsinnssehnsucht, etwas zu verändern und auch nicht wussten, was sie eigentlich verändern wollen in ihrem Leben. Und da ist es sehr hilfreich, im dialogischen Gespräch, wie wir das nennen, einfach diese Gedanken mal von allen Seiten zu beleuchten, sodass der Mensch die Möglichkeit hat, aus dem Karussell herauszutreten und weiterzudenken.
Aber wie genau schaffen Sie es dann, die Leute zum Weiterdenken zu animieren?
Ganz wichtig ist zunächst mal, dass keine Hierarchie da ist. Das ist anders als bei einer psychotherapeutischen Beratung oder ganz und gar einer Therapie. Da kommt man als Patient schon, der Name sagt das aus und da ist der Therapeut. Ich betrachte mein Gegenüber als Gast und es ist auf Augenhöhe. Das heißt, ich bringe mich als ich auch ganz ein in diese Gespräche, sofern der andere das zulässt natürlich. Damit schafft man eine Ebene, wo man sich anders öffnen kann, als wenn man Hilfe erwartet. Hilfe in dem Sinne ist es schon auch, Hilfe beim Denken, aber nicht Hilfe, um die Lösung zu finden. Die Lösung bieten wir überhaupt nicht, sondern wir bieten einfach nur Denkhilfe. Und wie sich's entwickelt, natürlich entsteht das aus der Situation, ist abhängig von der Person, mit der ich es zu tun habe. Eine Hilfe ist dieses sokratische Fragen. Ne? Der hat seine Kunst, seine Fragekunst als Hebammenkunst bezeichnet, weil er da hilft, etwas zu gebären. Nämlich einen neuen Gedanken oder eine neue Denkrichtung.
Das war der erste Teil des Gesprächs mit der philosophischen Lebensberaterin Dietlinde Schmalfuß-Plicht aus Erfurt, das meine Kollegin Stefanie Frank mit ihr geführt hat. Jetzt hören wir erstmal Grimes mit Oblivion und dann wird weiter philosophiert. Grimes waren das mit Oblivion. Davor konnten wir bereits etwas über die Tätigkeit von Dietlinde Schmalfuß-Plicht, der einzigen philosophischen Lebensberaterin in Thüringen, erfahren. Hören Sie jetzt den zweiten Teil des Gesprächs und was es mit dem Kreislauf des Lebens und dem Philosophieren mit Kindern auf sich hat.
Worin besteht denn eigentlich genau der Unterschied zwischen diesen Salons und dieser Einzelberatung, die Sie ja auch anbieten?
In der Einzelberatung kommt jemand mit einem Anliegen. Was auch immer das ist, ob das jetzt eine trauernde Mutter ist oder jemand, der ein Problem hat. Ich hatte mal einen Gast, der hat sich an dem Ort, an dem er war, nicht wohl gefühlt und sich gewundert, was das ist und einfach einen Ort gesucht, wo er hingehört. Das ist ja was man nicht in einer Gruppe besprechen kann. Das ist ein ganz privates Problem und dieses private Problem wollte er mit mir besprechen. In dem Salon ist ein Thema vorgegeben. Das Thema ist vorher bekannt, das wird veröffentlicht und die Menschen, die in den Salon kommen, kennen das Thema, nicht den Text, der dann kommt von mir und wollen sich darüber mit anderen austauschen. Das ist ein großer Unterschied. Und natürlich gibt es da auch immer die persönliche Geschichte jedes Einzelnen, der entscheidet, wie weit er sich da selber einbringt oder ganz pauschal mitdiskutiert oder gar nicht. Aber es geht nicht so sehr an das ganz eigene Innere.
Sie haben ja schon erwähnt, dass Ihr Schwerpunkt vor allem auf dem Thema Tod und Sterben und Trauer liegt. Und Sie halten dazu ja auch Vorträge. Aber es ist ja doch schon ein eher schwieriges Thema, über das Sie da sprechen.
Ist in der gesamten Gesellschaft ein schwieriges Thema. Genau deswegen habe ich es mir auch gesucht. Ich versuche dieses Thema auch aus verschiedenen Gesichtspunkten außer Philosophie, Geschichte heraus zu beleuchten, indem ich mal über Zeit nachdenke. In unserem Denken gibt es einen Anfangspunkt und einen Endpunkt. Und der Tod stellt für uns den Endpunkt dar auf unserer Zeitskala. In der Antike gab es ein Denken von kreisförmiger Zeit. Wenn man sowas mal mit einkalkuliert, kann man über den Tod anders nachdenken. Dann kann der Tod nämlich auch eine Erlösung sein. Solche Gedanken helfen vielleicht auch diese Angst ein bisschen zu überwinden, die man hat. In der Stoa, also auch in der Antike, in der römischen Antike um die Zeitenwende, die haben ein ganz wunderbares Verhältnis zum Tod gehabt. Die haben den Tod generell im Leben eingeplant, an jeder Stelle und nicht nur den eigenen Tod, sondern auch den Tod der anderen um sie herum. Wenn man so lebt, dass man das immer mit einplant, wird die Angst geringer. Das ist eine Übung im Leben, das kommt nicht von alleine. Aber wenn man nie darüber nachgedacht hat, so zu denken, bleibt die Angst. Und ich möchte einfach mit diesen philosophischen Gedanken zum Thema helfen, diese Scheu vor dem Thema Tod wegzublasen, sag ich mal. Weil wir ohne Tod nicht existieren. Wenn ein Mensch geboren wird, ist klar, dass er sterben muss. Und Tod wie Zeit sind gerecht verteilt auf der Welt.
Aber Sie leisten keine explizite Trauerhilfe, oder doch?
Auch, ja. Also auch in der philosophischen Einzelberatung kommen auch Trauernde. Gerade Trauer ist, wenn sie normal verläuft, kein Fall für einen Psychologen, weil Trauer ein normaler Lebensumstand ist, den man bewältigen sollte.
Ich habe auch gelesen, dass Sie hin und wieder mit Kindern philosophieren. Wie alt sind die denn in etwa und was finden Sie denn gerade so spannend an der Arbeit mit den Kindern und vor allem, sprechen Sie da über dieselben Themen, über die Sie mit den Erwachsenen sprechen oder sind das dann ganz andere? Wie funktioniert denn Philosophieren mit Kindern?
Das bestimmen die Kinder. Ich arbeite sehr gerne mit großen Kindergarten und kleinen Grundschulkindern, also in einer Spanne von 5 bis 9 oder 10. Kinder sind sowieso geborene Philosophen. Denen muss ich kein Thema vorgeben. Die kommen und haben Fragen und wenn man die Fragen lässt und nicht sofort eine Antwort gibt, sondern die Kinder darüber nachdenken lässt, dann ergibt sich so ein tolles philosophisches Klima, das können Erwachsene fast nicht leisten. Die Kinder, die sind offen und frei, die haben auch vor dem Thema Tod überhaupt keine Scheu. Ganz im Gegenteil, die wundern sich, warum Erwachsene ihnen so merkwürdig begegnen, wenn es genau um dieses Thema geht. Die haben noch nicht die Angst, die die Großen dann haben. Die wollen darüber reden. Die wollen vieles einfach verstehen. Und das geht nur, indem sie auch gemeinsam miteinander sich darüber austauschen. Der Effekt dabei ist, dass die Kinder lernen, ebenbürtig zu kommunizieren. Es gibt so ein paar Regeln beim Philosophieren mit Kindern, nämlich, dass jeder ein Rederecht hat und die anderen bitte so lange zuhören, egal was da gesprochen wird und niemand ausgelacht wird. Und auch ich bin da eine von vielen. Wenn man denen den Raum gibt, ihren Gedanken freien Lauf zu lassen, dann philosophieren die von ganz alleine. Über alles. Die überlegen, ob ein Stein überhaupt traurig sein kann. Oder warum der Vogel jetzt da gerade durch die Luft fliegt. Was der wohl vorhat. Da wir das nicht wissen, wenn wir nicht gerade Ornithologen sind, können wir darüber nur philosophieren. Und das ist wunderbar.
Sie hörten ein Gespräch mit Thürings einziger philosophischer Lebensberaterin Dietlinde Schmalfuß-Plicht. Meine Kollegin Stefanie Frank sprach mit ihr über ihre eher ungewöhnliche Tätigkeit, die Bedeutung von Leben und Tod für die philosophische Praxis und das Philosophieren mit Kindern.